Ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zum Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ich freue mich, an meiner Seite begrüßen zu dürfen den einzig wahren King im Leben und King an sechs Saiten und noch viel mehr Gitarren, Magnus Landsberg.
Hallo, Leute.
Wie schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Liebe Grüße an Patrick. Es ist das mobile Tour-Setup. Kann sich eigentlich immer dran gewöhnen. Immer wenn Magnus und ich zusammen eine Folge aufnehmen, dann verkriechen wir uns meistens nicht so richtig schön Hi-Fi-mäßig im Studio, sondern dann machen wir es uns gemütlich und dann muss tatsächlich die Audioqualität minimal drunter leiden, aber ich glaube, es geht. Wir haben mal wieder die Ehre. Wir nehmen auf verhältnismäßig frisch, na, am dritten Tag nach der WM sozusagen. Haben wir ein Gefühl dazu?
Ja, also so, ich glaube, ich bin ja auch ganz gerne so in der Berichterstattung, sowohl so in Podcasts als auch so YouTube und sonst was von der WM. Und ich glaube, es bleibt so für alle so. Es ist nicht so, dass die Aufstockung der WM jetzt so erwartet das ganze Turnier komplett irgendwie runtergezogen hat, sondern im Gegenteil, so bei Cap Verde oder so, da gab es jetzt eigentlich, fanden ein paar Leute das ganz erfrischend und so. Und gleichzeitig dann durch die Setzliste und so kann man ja fast wieder sagen, das ist dann für mich fast schon so eine Zweiteilung des WM-Turniers gab in quasi den lustigen Teil am Anfang und dann den ernstzunehmenden Teil am Ende. Weil natürlich Favoriten durch die Regelung, dass sogar noch die besten Dritten in der Gruppe weiterkommen und so weiter. Dadurch war schon viel so gemacht, dass das dahin führt, wo es schlussendlich auch hingeführt hat. Also dass quasi die Top 4 der Weltrangliste am Ende gegeneinander gespielt haben. Das war irgendwie wild. Ich glaube, ich fand das nochmal überraschend. Dass jetzt am Ende ein 6-4 Spiel um Platz 3. Also es war irgendwie so ein wildes Spiel, was natürlich auch diesem Spiel um die goldene Ananas geschuldet ist. Aber ich wäre jetzt gespannt. Du hast ja grundsätzlich schon mehrere Fußball-WMs dir mit angeguckt. So Finale, glaube ich, das hätte bei jeder WM passieren können, dass es ein bisschen langweilig ist. Aber so in Summe, ich glaube, wir haben Spaß. Also würde ich jetzt so denken, musst du gleich mal sagen. Aber ich glaube, man hat grundsätzlich Spaß gehabt, dass WM ist. Es wäre aber für mich in anderen Konstellationen, anderen Ländern mit anderen Präsidenten oder so grundsätzlich schöner, würde ich sagen.
Ja, ich möchte an dieser Stelle noch einmal festhalten, ich habe ja irgendwann vor ein paar Folgen erzählt, dass ich mir ein sehr buntes und natürlich absolut inoffizielles Trikot von Dr. Kongo bestellt habe, also Democratic Republic Kongo, kurz Dr. Kongo, auf einer super seriösen Seite, und dieses Trikot ist bis heute leider nicht angekommen, sodass ich mit diesem Trikot gar keine WM mehr feiern kann. Naja, also insofern, ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Es gab irgendwie einen spaßigen Teil, der irgendwie auch lustig war. Ich fand, bis zu dem Moment, wo Norwegen rausgeflogen ist, hat Norwegen auch sehr viel Meme-Potenzial gehabt und sehr gute Sachen gemacht. Und wir kennen Erling Haaland natürlich schon länger, also auch ich Stockholm-Syndrom-mäßig, weil ich ja durch dich in der BVB-Berichterstattung ein bisschen mitverhaftet bin, auch schon ein bisschen länger. Das heißt, wir wussten um das Potenzial von Erling Haaland und jetzt weiß es auch der Rest der Welt. Das heißt, das fand ich irgendwie alles lustig, und gleichzeitig würde ich dir absolut zustimmen und sagen, diese WM wäre wahrscheinlich noch schöner gewesen, wenn sie nicht unter dem Todesstern von sozusagen Trump stehen würde. So, das und gegen Infantino, den kriegt man ja leider automatisch bei der FIFA mit. Der hätte mir gereicht, aber Trump und Infantino hätte ich nicht gebraucht. Worüber wir aber nochmal sprechen müssen, weil wir ja auch eigentlich grundsätzlich ein Musikpodcast sind. Wie fandest du denn die Fußball-Halftime-Show? Was sagen wir dazu?
Ja, ich brauche das nicht. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen so ein Missverständnis ist, dass man, ich glaube, die Leute haben am Anfang noch so gesagt, ach, es ist ganz geckig, dass jetzt da mehr Musik gespielt wird und so weiter, auch bei den Spielen. dann hat man schon irgendwann gesagt, naja, da wird, weil immer diese Hydration Break mit Musik versehen wird, so Living on a Prayer und so weiter, wird die Musik schön laut gedreht, damit das Pfeifen und das Buhen der Leute nicht so am Start ist. Und so ähnlich habe ich auch so gedacht, dass es einfach nicht funktioniert, so amerikanische Ansätze einfach auf den Fußball aufzuoktroyieren. Das ist ein highlight-armer Sport, der gewinnt durch quasi so sein Narrativ, durch Kontext oder eben durch das Konzentrieren auf die Leistung. Und das ist genau das Ding. Es gibt aus meiner Sicht da keine Abkürzung oder irgendwas anderes. Also jetzt zu sagen, wir machen eine skurrile Halftime-Show, um das Ganze aufzuwerten, das ist, ich glaube, im Kontext von einem High-Scoring-Game wie Football oder so oder Basketball macht das viel mehr Sinn, so Entertainment zu haben, eine hohe Pace zu haben, auch schon ja, allgemein so ein anderes Sporterlebnis zu haben. Und bei Fußball oder so, da gehört das aus meiner Sicht eben, das gehört es auch in Abgrenzung zu den anderen Sportarten dazu, dass Fußball diesen ja, low-scoring, drögen Charakter hat. Und dass es, also das ist, und das ist, glaube ich, schwierig hier im Außenstehenden zu erklären. Das muss man, also auch geschichtlich aus meiner Sicht, entweder taktisch oder über Spieler oder über eine Geschichte irgendwie aufladen. Anders funktioniert das nicht. Und ansonsten, also das ist ja noch mal absurder, so ein schlechtes Spiel zu sehen wie das WM-Finale und dazwischen
einmal kurz kommt Madonna.
So eine Highlight-Show, ja, das war aus meiner Sicht alles Quatsch. Ich fand okay, fand ich Justin Bieber. Das fand ich auch mutig und ganz schön, dass der sich einfach wirklich mit einer Akustikgitarre hinstellt und singt und spielt ein schönes Lied. Das Madonna-Ding mit Ronaldo und Ronaldinho fand ich komplett zum Fremdschämen.
Ich finde, man hat ihn auch wirklich angesehen, dass die sagen, okay, jetzt einfach das Lächeln festtackern und sonst nicht nachdenken.
Ja, und das mit den Kindern fand ich ganz süß, so ein paar Sachen. Was ich ganz gut finde, ich weiß gar nicht, ob dir das so bewusst geworden ist, weil wir auch nicht jetzt am Anfang immer so dabei waren. Was ich, eine der wenigen Sachen, die ich gut fand, war, dass quasi immer die kompletten Teams, also mit allen Auswechselspielern, also der komplette Kader zum Nationalhymne singen und so weiter aufs Feld gekommen sind, weil ich finde, dass das eigentlich der Fußballrealität mehr entspricht als nur die ersten Elf. Das ist eine Sache, die ich gut fand. Ansonsten ein paar Regeländerungen waren ganz spannend. Ich weiß nicht, was du davon hältst. So.
Meinst
du
die Regeländerung von Trump?
Nee.
Das sollte ein Witz sein, aber gut.
Ja, okay, ja. Erzähl mir aber doch mal kurz die anderen Regeländerungen bei dieser WM.
I don't know, weiß ich nicht. Also vielleicht weiß ich eine dann, wenn du sie sagst, aber ich weiß es, glaube ich, einfach nicht.
Okay, also einmal die kurioseste Regeländerung war ja dieses, wenn du in einem potenziellen Streitgespräch mit einem anderen Spieler deinen Mund bedeckst, rote Karte. Das ist für mich auch...
Das ist wegen El Jefe. Das habe ich ja... Aber hat er die Regel nicht in einem anderen... Gab es die Regel nicht schon vorher?
Nö. Das ist neu und das ist auf eine Art ganz gut, wenn auch ein bisschen lustig. Und das ist eigentlich meine Szene, der WM, wo so ein, der Schiedsrichter, ich glaube, das ist er ja auch gewesen, völlig drüber sagt, Player number 9, covering his mouth, red card. Und das war so auf eine Art, das war eigentlich so... Das war so eine Power-Dings-Bums-Szene. Das fand ich ganz geckig. Und ein paar Sachen, die für den Fußball, also schlecht war auf eine Art, das fand ich ganz lustig. Wir haben immer, man denkt, man muss beim Fußball viel mehr laufen lassen, dann wird das Spiel flüssiger. Das ist nicht passiert. Also dadurch wurden die Spiele unnötig brutaler und hatten dann eigentlich weniger Spielfluss, weil alle sich umgetreten haben und dachten, geht ja.
Ah, ich glaube, eine Regeländerung war doch, dass dieses manchmal unter Verdacht stehende Zeitschinden mit so, mein Bein, ach so, ja, nee, geht schon, dass das unterbunden wurde. Das heißt, wenn du wirklich eine Verletzung hast, dann musst und behandelt werden möchtest, dann musst du tatsächlich vom Spielfeld runter. Habe ich das richtig verstanden?
Natürlich nicht, aber...
Oh Mann! Also so ist es bei mir hängen geblieben.
Nee, genau, es ist so, wenn du auf dem Platz liegen bleibst und die Sanitäter wirklich so anforderst, beziehungsweise also, oder die sagen, ey, wir müssen hin. Also gibt es die Einschränkung, wenn du so hart gefoult wurdest, dass das auch zu einer Karte führt, zu einer Verwarnung, dann wirst du davon entbunden. Aber ansonsten ist das so, wenn du dich behandeln lässt, einfach so, und das könnte auch sein, dass du sagst, ich bin ganz gut, und irgendwas simulierst oder so, ohne Gegnereinwirkung, Dann, und jetzt kommen die Sanis quasi, oder das Ärzte-Team kommt quasi zu dir, dann musst du quasi für eine Minute hinterher raus. Und das ist eigentlich so, und das, ansonsten gehst du eigentlich auch raus, aber kannst möglichst schnell wieder rein. Das hat dazu geführt, dass eben Leute sowas weniger geschunden oder simuliert haben. Für Torwartwerte gilt das natürlich nicht. Die haben das dann, und deswegen merkt man dann auch sofort, dass Fußballer dann doch alles so, ja, sich immer wieder so Wege suchen, sich das irgendwie so zurechtzuwieseln. Irgendwie, ich sag mal ganz ehrlich, also wir sind jetzt hier ein Musikpodcast und kein Fußballpodcast, aber das waren so Kleinigkeiten, die fand ich ganz spannend. Ich finde das auch aus musikalischer Sicht fand ich schon spannend, was bei so einem Monsterturnier, was dann da so ständig gespielt hat. Also was es für einen Konsens scheinbar auch so weltweit gibt, welche 20 Stücke dann da so mal so gespielt werden können, von Seven Nation Army zu sonst wie was, Living on a Prayer und so weiter. Diesen Gap zur amerikanischen Kultur finde ich spannend und ich finde, was ich eben meinte mit dem Fußball als so eine Art dröge Sportart, das kannst du ja wirklich eigentlich keinem erklären, warum man Fußball guckt, weil das eigentlich so ein hässliches Spiel ist. Und das kann man dann schon besser erklären, wenn man sagt, ey, ich nehme mir dafür auch Zeit, das ist eine Auszeit für mich, ich gehe ins Stadion, ich esse eine Pommes oder eine Stadionbratwurst oder so. Und dass ich, um da den Bogen zur Musik dann später zu schlagen, ich finde das ganz gut, wenn das auch so bleibt, weil das eben auch ja beschreibt, dass es eine gewisse Auseinandersetzung braucht, etwas, wo nicht die ganze Zeit Tore fallen oder wo nicht ein Highlight das nächste jagt, dass man das gut findet, so wie man auch zum Beispiel vielleicht eine Musik mit einer gewissen Einstiegshürde oder so irgendwie sich erarbeiten muss. Und man muss Fußball auch für sich selber ganz persönlich vielleicht auch irgendwie aufladen. Was bedeutet einem das? Seine Freunde zu treffen, früher in der Kneipe oder eben im Stadion oder sich auch für einen Verein zu entscheiden und dann mit dem Verein hier quasi wie in guten wie in schlechten Zeiten so mitzugehen. Das ist halt, das heißt, für mich sind, das könnte auch was völlig anderes sein, aber für mich sind im Fußball ein paar Sachen so angelegt, wo ich auch finde, dass es ganz gut ist, dass man die quasi so aushalten muss. Und ja, das fand ich daran jetzt ganz spannend, wie Leute versuchen, das irgendwie nicht zu tun oder noch irgendwie so aufzuhalten, dass es dann gar nicht zum Wesen des Spiels so passt, wie eben auch, wenn jemand sagt, ja, jetzt hier, du machst eine bestimmte Art von Musik, mach das doch mal, mach ein bisschen actionmäßiger, mach mal mehr Lametta, mehr Feuerwerk und sonst was. Denke ich auch manchmal, ja, das mag ich bei der Musik eigentlich auch mal ganz gerne, wenn sich irgendwas so ein bisschen verweigert und einfach ein tolles Konzert macht oder so. Und dann Leute das auch aushalten müssen zum Beispiel oder so. Das ist so, ja, das finde ich irgendwie konzeptionell irgendwie auch spannend. Und da habe ich gerade gesehen, dass der Fußball aus meiner Sicht auch ein bisschen an den Grenzen angekommen ist, so dass man sagt, naja, also das Spiel hat ein gewisses Wesen, das könnt ihr jetzt weiter verbiegen, aber das Spiel wird dann nicht unbedingt geiler, wenn man das von diesem alten oder von den Charakteristika irgendwie versucht, irgendwie zu deutlich in Anführungszeichen zu verbessern, weil dann kommt irgendwie so ein komischer Mutant dabei raus, der dann auch wieder nicht mehr funktioniert, sondern dass das so ein bisschen dröge ist und dass es dass es eben auch highlight-arm ist und dass es da auf andere Sachen ankommt. Das ist so, das musste man, glaube ich, früher auch lernen, wie bei der Formel 1. Man musste neu lernen, daran erinnere ich mich noch, dass einfach Schumacher früher in den 90ern dann so vorne wegfährt, dass das eine Leistung ist. Das musste, ja. Daran erinnere ich mich noch, dass es nicht von Anfang an leicht war, für Leute das so zu erzählen, dass es nicht mehr der Underdog ist, dass er sich ein Punkt, das sind wirklich Voll-1-Rennen waren, das war ein ziemlicher Konsens, eine Zeit lang ganz schön langweilig.
Aber das hat man so sonntags so nebenbei laufen
lassen. Ja, man hat aber irgendwann hat man gelernt, das ist aber ein Ausdruck von einer Qualität von Team, Auto und Fahrer. Und ja, da ist es, das hat man dann später auch im Kontext jetzt wieder verstanden. Dieser Kontext ist es halt immer wieder. Ne? So, und deswegen ist das auch so ein bisschen so ein Ding, dass ich so denke, ist cool, dass eine WM, dass das so viele Leute gucken, aber eben ja ohne den Kontext davon, wie schwer das ist, auch 0-0 zu spielen gegen eine gut andere Mannschaft oder so. Und wenn man dazu kein Gefühl hat und dann versucht, das irgendwie emotional aufzuladen oder so, dann
dann geht das so nicht aus. Und auch mit den Stars geht sich das nicht aus, weil es ist am Ende so, es war ja schon so eine WM, die sehr über die Stars lief diesmal. Ne, über die Großen von Vinny Junior bis sonst was. Und am Ende hat aber ein Team gewonnen, was einfach als Fußballmannschaft am besten funktioniert und was eigentlich, was auch den besten jungen Spieler hält, also was halt für die Ausbildung spricht und so weiter, dass du sagst, du kannst dir das irgendwie überlegen, aber am Ende ist das eine Mannschaft, die relativ jung besetzt war, die auch mehrere Spieler hatten, die in ihrem Verein keine perfekte Saison hatten, die so ein, ja, Rodri ist eigentlich ständig der beste Spieler bei der WM, aber hat eben nicht diesen Star-Appeal, also der, ne, das ist, also der ist zwar bei Manchester City total gesetzt, war auch lange verletzt jetzt, aber der ist jetzt zweimal hintereinander quasi der beste Spieler bei WM oder bei EM und du denkst, okay, das hat an der Vermarktung wieder nicht so gepasst, aber für mich ist es eigentlich dann am Ende recht versöhnlich gewesen, dass, ja, das so eine, sind schon auch Drecksäcke, die Spanier, aber so, die haben als Mannschaft gewonnen, das finde ich irgendwie gut.
Ja, hast du, glaube ich, alles gesagt. So, ich fand auch irgendwie dieses Entertainment-Bedürfnis, ich weiß gar nicht, ob das eher so aus den USA kam oder von der FIFA in Kombination mit USA, dass man das da irgendwie so ändern wollte. Ich finde, das kann man jetzt gar nicht so genau sagen, wer da jetzt der größere Schurke sozusagen ist. Fand ich jetzt auch wild. Und wie du eigentlich ja auch gerade meintest, es hat sich ja eigentlich die ganze Welt darauf geeinigt, wie Fußball so grundsätzlich läuft und die Bestrebung von den Leuten, die den Fußball ja zum Leben bringen und dahin gehen und das angucken und so weiter, sind ja eigentlich nicht, dass da daran fundamental was geändert werden sollte. Deswegen finde ich dieses von oben so draufdrücken und da jetzt auf Krampf irgendwas zu machen, fand ich auch ein bisschen wild. Naja, aber das...
Ich würde noch zu Ende hinzufügen, nur als Disclaimer, so wie wir am Anfang für Patrick immer darauf verweisen, wenn wir das mobile Setup nutzen und nicht ordentlich ins Studio gehen für die Podcast-Folge, muss man jetzt auch sagen, also das habe ich einmal ganz kurz am Anfang gesagt, aber als Disclaimer zum quasi Abbinden sage ich jetzt auch nochmal, wir haben uns jetzt ganz bewusst nur über die sportliche Dimension und ein bisschen über Musik und so weiter ausgehalten. Das ist jetzt auch eine Entscheidung von uns. Wir haben ansonsten zu allen Sachen irgendwo zwischen Trump, der FIFA, Infantino, haben wir eine sehr konsensfähige Meinung und die ist natürlich sehr, sehr kritisch. So, ich glaube, da wird aber auch in unserer Hörerschaft, glaube ich, soweit ich das einschätzen kann, werden wir da irgendwie, ja, da werden wir irgendwie zueinander finden. Da, also, finde ich jetzt auch, ist einfach nicht mein Vibe, da jetzt so rüber zu reden. Müssen wir auch nicht in diesem Podcast machen. Das Wichtigste, und dann können wir ein bisschen, jetzt bitte ich dich, ein bisschen uplifting Musik zu spielen. Das Wichtigste ist, ich habe das WM-Tippspiel auch in unserem quasi Freundeskreis beziehungsweise in so einem Musikerkreis gewonnen.
Liebe Was Grüße. Hast du gewonnen?
40 Euro.
Kannst du überlegen, was du dir davon Schönes kaufst.
Ja. Also liebe Grüße an Jonathan, Nick und Co. Alle sind Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. In diesem Sinne, kurz Musik und dann geht's weiter. Don't turn around and don't look back. Just leave this train, get off the tracks. Them one old brains, they run in circles. They delay and betray you.
Schön, Magnus, du bist so ein sympathischer Gewinner. Wir sind wieder zurück. Was war denn sonst noch so die letzten Tage los? Also wir befinden uns hier und wieder im Writing, wir sichten Demos. Ich habe gestern Nachmittag mal Demos sortiert, auch auf deinen Anraten hin und so Ordner angelegt und so erste Sheets und so weiter geschrieben. Und ich meine, Du kennst mich ja, du lebst mit mir zusammen, für dich ist das immer alles nichts Neues, aber es ist für mich ja jedes Mal dieses so, wie viel, alles so schwer. Und auf einmal ist man dann, hat so einen Riesenordner und denkt so, boah, krass, wie viele Songs wir eigentlich schon haben. Ist für dich gar keine Überraschung, aber ich freue mich dann. Da habe ich mich zwischendurch über so ein paar Sachen gefreut und über so ein, zwei Songs auch, die ein bisschen länger liegen und vielleicht noch nicht den Refrain haben, den sie haben sollen, aber wo ich ein gutes Gefühl habe vom Vibe und denke so, Da sind auf jeden Fall Tracks bei, wo ich mich richtig freue, wenn man die dann irgendwann in ordentlich aufnimmt, weil die so schöne Ideen haben.
Ja. Und vielleicht kannst du es einmal beschreiben. Ich mache seit einigen Jahren immer eine Sache, Und das würde ich jetzt einfach mal an andere Bands, KünstlerInnen rausgeben. Kannst du beschreiben, was ich immer mache und beschreiben, was das auch mit dir macht? Weil ich mache das ja aus einem Grund.
Du machst, also okay, den Grund musst du mir gleich dann vielleicht nochmal wirklich sagen. Ich kann es jetzt nur erahnen. Magnus macht, wenn wir in Schreibephasen sind, von Zeit zu Zeit einen sogenannten Demo-Hitmix. Und der Demo-Hitmix ist, dass wir unsere Demos von den Songs, die wir, an denen wir arbeiten, hintereinander schneiden als so eine Art Mixtape. Und das Coole ist, wenn man das hat, also erstmal, das geht schon schnell, dass das auf einmal so eine halbe Stunde ist und man wundert sich dann, wie viele Songs man eigentlich schon hat oder auch, wie gut vielleicht ein paar Songs schon eigentlich zusammenpassen können. Und ich finde das, wenn man das hört, immer sehr, sehr empowernd und irgendwie auch so, dass man sagt, ach, guck mal, da ist doch schon richtig was bei, weil man manchmal in diesem Wust von so einzelnen kleinen Aufnahmen den Blick für das große Ganze verlieren kann. Und deswegen finde ich das immer cool, dass du das machst. Aber du kannst mir noch sagen, ist das der Grund, warum du das machst oder hast du einen anderen?
Das ist der Grund. Also du hast mehrere Punkte schon gemacht. Also ich glaube halt, gebracht, also A ist es so, also man könnte das noch kompetitiver aufladen. Das heißt zum Beispiel, wenn man mit mehreren Leuten zusammenschreibt, ist der Moment, wo, ach guck mal, das ist der Stand der aktuellen Demos. Das also könnte kompetitiv natürlich auch ein bisschen triggern, aber ich habe das Gefühl, dass es, dass wir es eher positiv aufladen. Das heißt, man hört auch mal, also sagen wir mal zum Beispiel, du hast einen Song geschrieben und den selber so eine Demo vorgemacht oder wir zwei haben was zusammen gemacht. Und dann haben wir vielleicht mit anderen Leuten zusammen was gemacht oder irgendwie andere Sachen, dann kriegt man in der, es gibt, ergibt so eine gewisse Gruppendynamik und eben den Rest hast du gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel seine Demos so, der eine Producer hat das Demo per WhatsApp noch als MP3 geschickt, ein anderer hat einen Download-Link geschickt, man selber hat das Demo irgendwie, weiß nicht, selber rausgebounced und einmal im iTunes oder so abgespielt oder in Apple Music. Es geht viel darum, so Sachen so zusammenzufassen und bin ich mal gespannt, was da unsere HörerInnen sagen. Ich habe das Gefühl, es kann zum Beispiel auch in der Band eine gute Dynamik geben, zum Beispiel für Feedback irgendwie so oder für auch, ja auch, was du meinst, empowern. Man kann, man muss ja auch Möglichkeiten geben, Leuten nochmal eine positive Energie reinzugeben oder auch eine konstruktive Kritik zu äußern. Und da wäre es jetzt zum Beispiel so, sagen wir mal zum Beispiel, wir sind jetzt irgendwie, oder man hat vielleicht grundsätzlich eine Band, wo vielleicht ein Zusammenhang, ich sage jetzt einfach nur mal der Schlagzeuger, was nicht so mitschreibt, dann hat man aber trotzdem in der, zum Beispiel, wenn man gemeinsam eine WhatsApp-Gruppe hat oder irgendwie einen regelmäßigen Termin, wo man sich trifft oder so, hat man schon mal eine Diskussionsgrundlage. Und allgemein ist es auch ein bisschen so, je nachdem, an was man gerade für ein Projekt arbeitet, ist es auch teilweise natürlich krass, wenn man sowas beim Wachsen zuguckt, wenn man einfach sagt, ach, sondern jetzt so 10 Minuten mit so Demo-Schnipseln und irgendwann ist man so bei, okay, das sind jetzt 50 Minuten. Und dann kann man sich auch teilweise, ich finde auch in dem Kontext, kann man sich manchmal dazu entscheiden, ach, das lasse ich jetzt langsam mal weg, das Demo. Mhm. Und auch, das hilft eben auch, ne? Wenn man sowas in einem Mix hat, dann ist man vielleicht noch mehr angehalten, das wirklich durchzuhören. Den einen Song auch zu ertragen, wo man merkt, der funktioniert ja noch gar nicht oder so, oder der ist vielleicht nicht gut, oder auch im Kontext zu hören, was man gut und was man schlecht findet, weil jetzt sagen wir mal zum Beispiel, man hat bei dem einen Demo sich schon fast in so einer Produktion verloren, dann kann das vielleicht auch auf den einen oder anderen Song einzahlen, wo man sagt, ah, dass ich vielleicht noch mehr mit der Klangwelt von dem anderen Song und so, und ich bin mal gespannt, was andere Leute sagen, ob die auch sowas machen, aber die grundsätzliche Idee, mal so eine Darreichungsform zu finden. Bei mir fing das damit an, dass ich dachte, ich möchte gerne, dass unsere MitmusikerInnen oder CoproduzentInnen, dass die Möglichkeit haben, das niedrigschwellig reinzuhören. Nicht so, hier ist ein Dropbox-Ordner und mach mal, dann klicken sie sich durch jeden einzelnen Song, dann muss das laden. Und das hat auch, ich mache das in einer MP3-Größe, die man mal eben per WhatsApp verschicken kann. Und dann auch, dann ist schnell sowas, passiert sowas schnell wie, man kann das schnell weiterleiten. Also sagen wir mal zum Beispiel die Künstlerin, ohne da jetzt mit jemandem auf den Finger zu sagen, die kann dann schon mal ein bisschen flexen und das irgendwie Freundinnen, Freunden, Bekannten, sonst wie was zeigen. Und eben, man kann das als einen Mix durchhören, zum Beispiel wie eine Playlist beim Laufen oder sonst wie was. Und es bleibt im, es wird nicht noch, ja, ist ja auch gar nicht anders möglich. Also man muss nicht ständig den irgendwie irgendwo hin und das online streamen oder so. Also es gibt richtig viele Gründe, das so zu machen. Und es ist, glaube ich, ein guter Tipp.
Finde ich auch. Also insofern, macht das. Das haben wir gemacht. Dann durfte ich letzte Woche einen Artikel fürs Abendblatt schreiben. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil der Holger Truhe vom Hamburger Abendblatt auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, einen Meinungsbeitrag zu schreiben. Und da ging es um die angekündigten Kulturhaushaltskürzungen aus Berlin. Und da durfte ich sozusagen dem aktuellen Etatentwurf ein bisschen meine Meinung geigen. Das war ganz schön, das hat Aufmerksamkeit gekriegt. Wir hoffen natürlich, dass da noch ein bisschen was zugeht. Ja, also ich glaube, wir haben das letzte Woche so grob gesagt, sieht für die Kultur nicht so gut aus, was die Etats angeht. Aber tatsächlich muss man ja fairerweise sagen, betrifft das alle möglichen anderen Ressorts in unserem Land jetzt auch gerade. Aber das ist insgesamt natürlich nicht so cool oder nicht so schön. Hast du dazu Fragen oder möchtest du noch was sagen dazu?
Möchte ich sagen, ich finde das richtig cool, dass du es machst. Also weil ich glaube, das bringt vielen Leuten das Thema grundsätzlich näher. Und für unsere Podcast-HörerInnen vielleicht, dass du einmal sagst, wo kann man sowas grundsätzlich finden, so einen Artikel? Also wo kann man da reinlesen? Und das, dann müsstest du selber entscheiden, ob wir jetzt so sagen, das ist so Musik-Podcast-mäßig, da wollen wir jetzt tiefer reingehen. Das hat halt eine Menge mit Where Does the Money Go, ne, Fluss des Geldes zu tun. Ist aus unserer Sicht am Ende des Tages auch gar nicht so komplex, das Thema. Aber wenn dann die Politik mit reinkommt und eben quasi andere Gruppierungen oder andere Interessen als jetzt die, die wir vertreten oder die Leute, dann wird ein aus unserer Sicht relativ einfaches Thema plötzlich komplex, weil quasi ja an den Prämissen geschraubt wird. Und wir hier im Podcast, das muss ja irgendwie klar sein, wollen eigentlich gar nicht an den Prämissen, was Kultur und Musik rumschrauben und dass wir jetzt darüber am Ende so viel diskutieren, das ist eigentlich für uns schon das Problem. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht im Sinne von Echo Chamber, ob wir hier nochmal sagen sollen, warum das alles problematisch ist. Aber da könnte man im Prinzip auf deinen Artikel verweisen. Wo findet man den?
Also, wenn ihr den finden wollt, dann verlinke ich den jetzt einfach mal in den Shownotes. Dann könnt ihr da einfach mal gucken. Der ist hinter einer Paywall, aber der Artikel kostet im Prinzip 1 Euro, wenn ihr euch mal testweise beim Abendblatt anmeldet. Nicht vergessen, ihr müsst euch bei solchen Testabos auch mal wieder abmelden. Ich kenn jemanden, der sowas vergisst. Ansonsten, was du meinst mit Where Does the Money Go, ganz kurz zusammengefasst, kann man das Problem auch eigentlich so ein bisschen benennen. Die Kultur insgesamt hat zu wenig Geld, um eigentlich gute Arbeitsbedingungen zu haben, hat aber eigentlich nicht zu wenig Geld. Also ich sage jetzt mal so, die Klassik wird historisch betrachtet in Deutschland sehr, sehr viel länger und besser gefördert und unterstützt als alle anderen Strukturen, weil man bei anderen Sparten immer gesagt hat, naja, die sind ja privatwirtschaftlich organisiert. Und da kann man dann sagen, ist das Problem, dass es, ich sage jetzt mal, Teilen der Privatwirtschaft super geht und denjenigen, die diese Privatwirtschaft so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ankurbeln, indem sie halt Musik veröffentlichen und spielen und so weiter, die werden aus dieser Verwertungskette gerne so ein bisschen rausgenommen.
Und da habe ich einen Tipp, also neben Ninas Artikel, es lohnt sich, zum Beispiel da, ich hatte jetzt halt, da wir ja so ein bisschen, wir haben grundsätzlich Schulferien und wir haben nur am Wochenende irgendwie Gigs. Wir hatten jetzt zum Beispiel letztes Wochenende einen schönen einen kleinen Gig irgendwie, aber wo wir Cover gespielt haben mit netten KollegInnen zusammen. Grüße gehen raus an Ali, Dennis, Mosch,
Golli,
Henning. Habe ich jetzt den vergessen?
Ich glaube, es waren alle.
Dich und mich?
Ja.
Ja, also es war sehr, sehr cool. Mit Blick auf den Hafen wirklich ein schönes Ding und aber ich habe jetzt zwischendurch ein bisschen mehr Zeit und gucke doch mal so ein paar Videos oder lass die auch so nebenher laufen, während ich so aufräume oder putze oder so. Und bei And the Writer Is, Das ist ein Podcast und auch YouTube-Format. Da gibt es den quasi Channel-Betreiber, der spricht unter anderem, also er spricht mit vielen spannenden ProduzentInnen, aber eben auch mal mit Rick Beato. Und ich finde, die haben das auch teilweise ganz gut aufgeschlüsselt anhand von Songwriting, Splits und oder Beteiligung auch an Alben und eben wie das früher funktioniert hat und wie es dann heute wiederum nicht funktioniert. Und vertreten auch unterschiedliche Meinungen teilweise, ob es der Musik eigentlich gerade gut geht oder schlecht. Na, also ob man nur adjusten muss und so. Und ich finde, das ist so, wenn man so ein bisschen so auch so einen Einstieg haben will oder so nochmal einen spannenden Twist haben will und dann generell kann man diesen And the Writer ist, wenn man Musik interessiert ist, also das quasi mit AutorInnen gesprochen wird, das kann man ganz gut sich reinziehen, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal kurz Musik und dann können wir ein bisschen unsere neuen, nächsten Termine und so weiter ankündigen, oder?
Yes. No matter where you are, no matter where you be, the memories we make will always be a part of me. I'm making music. You're catching light, belong together like day and night. I'll be by your side. You might get lonely, but you won't be alone. You left the country, chased the sun, and then you built a home. Stayed the same. Zurück. Wir hüpfen einmal kurz in die News. Oder können wir sagen, es gibt frische Gigs jetzt im Sommer noch. Ihr könnt uns beispielsweise diese Woche am 25.07. umsonst und draußen, nein, gratis uns draußen, umsonst wird es nicht sein, auf der Travemünder Woche sehen. Deswegen umsonst und draußen ist eigentlich kein guter Begriff, habe ich schon ein paar Mal gedacht, weil das halt auf Deutsch ein bisschen doof verwendet werden kann. Man sagt ja immer, etwas ist gratis, aber auf gar keinen Fall umsonst. Und dann könnt ihr uns am 2.8. in Bamberg sehen, beim Jazz und Blues Festival. Und im September gibt es noch weitere Termine und auch im Oktober. Da sind wir dann in Vechta unterwegs. Wir sind auf dem Lahnstein Blues Festival unterwegs. Wir sind in Gronau unterwegs und noch woanders. Die Termine findet ihr auf unserer Website. Holt euch Tickets und sagt es sehr, sehr gerne Leuten weiter, die dort in der Nähe wohnen, damit ihr auch zu unseren Konzerten kommt. Ansonsten können wir sagen, wir haben große Freude mit Lucy. Lucy lebt hier jetzt und quakt rum. Sie hat mit dir gestern auch ganz viel renoviert, richtig?
Genau, also zur Erklärung für Leute, die in den letzten Folgen nicht dabei waren. Lucy ist unsere neue Katze, die wir aus dem Tierschutz haben. Und die hat sich ganz gut akklimatisiert so zu Hause, quakt aber ganz viel rum, weil sie sehr oft quasi rollig ist. Und sie schwankt zwischen den zwei Aggregatzuständen rollig und drollig. Also in drollig ist sie sehr angenehm, in rollig ist sie auch ein bisschen nervig, aber das wird sich
ja demnächst lösen.
Das wird sich in Zukunft lösen, weil das ist für die Katze auch nicht cool, wenn die die ganze Zeit so horny am Fenster steht. So. und das scheint bei ihr so ein Ding zu sein, dass das alle ein, zwei Wochen ist, jetzt in der Sommerzeit. Und das stresst sie auch selbst so ein bisschen. Ansonsten ist sie gut drauf und das ist auch irgendwie angenehm. Und das Lustige aber an ihr ist, dass sie ihm vielleicht zu anderen Katzen mehrere Probleme nicht hat. Also sie hat keine riesige Angst vorm Staubsauger und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass wir, weil wir ja Katzenerfahrung haben, das ganz gut hinkriegt, dass sie dass man so merkt, so man kann ihr Sachen so zeigen und man erschreckt sie jetzt nicht so damit. Das heißt, so Staubsauger habe ich ihr ein bisschen so gezeigt, ne, bin dann möglichst weit von ihr weggegangen, habe den erstmal auf einer niedrigen Stufe angemacht, habe gezeigt, so, ah, okay. Jetzt kennt sie das Geräusch und ist jetzt, dreht zumindest nicht komplett durch, wenn sie ihn sieht. Und sie findet gerade so umräumen, aufräumen, putzen und dann man kann, alles steht mal anders und man kann dann mal gucken und dann reinklettern und drüberklettern. Das findet sie alles super. Also so, ich schicke dann Nina immer so ab Update-Fotos von, okay, ich liege hier unterm Schreibtisch, neben mir so die Katze, die auch mal guckt, was da für Kabel sind. So. Das ist eigentlich ganz lustig an ihr, dass sie so, ja, dass sie eigentlich alles so ganz gerne so ein bisschen mitmacht und eben eher ja auf so eine nicht aktive Art. Das ist irgendwie cool, weil das natürlich jetzt auch für die Zukunft heißt, wenn das alles so gut läuft, dann hat man wirklich so eine Art lustigen, pelzigen Mitbewohner, ne, so immer interessiert. Und das macht uns, glaube ich, ja insgesamt Freude, ne, weil man so, wir hatten auch jetzt ja teilweise stressigere Monate und das ist, passt jetzt auch gut zusammen. Also so ein flauschiges Tierchen dabei zu haben, das auch mit Freude so das Leben und das Haus entdeckt, das ist eigentlich ganz schön.
Irgendwie ganz süß. Dann lass uns doch mal in unsere Kategorien hüpfen. Magnus, hast du einen Song der Woche?
Ja, würde ich gucken, da du mir das Mikrofon gerade eh nicht hinhältst. Sag du doch erstmal.
Ich möchte euch den Song vorschlagen, Carry On von der Band Jungle. Jungle kennt ihr vielleicht von, wie ist denn, Back on 74 oder so. Die hatten vor 2-3 Jahren einen krassen Hit. Und die haben jetzt einen Song kürzlich rausgebracht, der, ja, wie soll man das sagen? Der hat irgendwie so ein bisschen amerikanische Singer-Songwriter-Vibes meets Soul. Da ist aber auch so eine kleine Slide-Gitarre irgendwo mal drin. Das ist aber total schön, klingt retro. Ganz, ganz schöne, schmusige Backing-Vocals. Und ich habe den jetzt ein paar Mal gehört und finde den wirklich wunderschön, den Song. Also du musst den auch mal hören, falls du den nicht kennst. Ich finde den toll. Und jetzt bin ich gespannt, was dein Song der Woche ist.
Ja, ich tue mich schwer. Ich kann das gerade gar nicht so sagen, weil ich habe so viel Musik gehört, aber halt so immer in irgendwelchen Kontexten, ne, die ich dir dann teilweise auch gezeigt habe, also zum Beispiel so ein Tiny Desk Konzert von Gillian Welch.
Oh ja.
Das so allgemein habe ich eben viel so, ich habe gerade viele Sachen mit guten Akustikgitarren gehört von so Folkhelden und da tue ich mich jetzt schwer dann sozusagen, das ist so ein Song oder irgendwie sowas, aber so, ich bin gerade so ein bisschen auf, darauf so ein paar Sachen nachzuholen, die mich so interessiert haben oder die sich so ergeben aus so Recherchen halt. Also wie so eben man darüber könnten wir gleich kurz sprechen, wenn du noch Lust hast, dass es diese Top-30-Liste der noch lebenden amerikanischen Songwriter gab. Und dann merke ich auch so, dass ich denke, man muss noch mal in irgendwas reinhören. Mhm. Einen Typen kannte ich auch wirklich gar nicht, habe ich jetzt so, aber vielleicht können wir da einfach mal sagen, das bereiten wir für eine der nächsten Wochen mal so vor.
Können wir gerne machen. Also ich muss wahrscheinlich für mich sagen, ich muss wahrscheinlich krasser vorbereiten als du. Ich habe es ja so rüber gescrollt und ich bin, glaube ich, in den Themen oder in den jeweiligen Songwritern nicht so drin. Und dann muss ich auch ganz ehrlich gestehen, manchmal kenne ich auch jemanden nicht. Und dachte, ja, ach so krass, der hat das und das geschrieben, wild.
Ja, und ich bin eben zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, was ich dann spannend finde, auch wieder über dieses And the Writer ist und so weiter. Es gibt dann zum Beispiel, habe ich dann mehrere Interviews einmal geguckt, wie sich alle möglichen Leute zu dieser Top-30-Liste geäußert haben, dann noch, was die dann immer vorgespielt haben und dann aber auch teilweise bin ich dann über so, das ist dann wieder das Schöne an Algorithmen, wenn sie funktionieren, bei Andrew Watt gelandet und der hat sowohl das letzte Paul McCartney-Album produziert als auch die letzten beiden Rolling Stones Alben, ist auch einer der Autoren von Senorita mit Shawn Mendes, aber auch Havana, auch von Cat's Eye, allen möglichen Sachen, aber auch von Justin Bieber und so weiter und so fort. Und das heißt, er hat eigentlich zwischen 2019 in etwa und heute hat er so eine krasse Karriere hingelegt. So, das ist auch irgendwie spannend, weil das ist alles auch nicht so. Also der ist, glaube ich, Richtung 30 oder so.
Irre.
Genau, und das ist aber alles nicht so mega komplex oder so. Aber ich muss schon sagen, dass ich so denke, naja, auch dieser Senorita-Song, Und dieser Havanna-Song, dass man immer denkt, ah, das ist auch schon hookig.
Können wir ja dann noch tatsächlich wirklich mal im Detail darüber sprechen, wenn wir
das ist besser vorbereitet haben. Nee, das ist ja nicht, nein, der, wie, also so.
Ach so, okay, das war jetzt, dass du da drüber über dieses Underwriter
genau, bist. Genau, genau. Okay. Also so, weil na, diese Liste, das wäre aber dann eines der Themen, da ist Ryan Tedder oder so auch nicht drin. Diane
Bruno
Warren
Mars ist auch nicht drin.
Auch. Bruno Mars könnte ich habe mich dann kurz gefragt, ob wie ist Bruno Mars Amerikaner wirklich? Also ist er auf Hawaii geboren oder hat er vielleicht eine andere Nationalität?
Check ich mal, aber dann wäre für mich auch die Frage, Bad Bunny kommt aus Puerto Rico oder nicht?
Genau. Also ich glaube, American schließt quasi...
Ja, aber dann müsste es Bruno Mars ja trotzdem einschließen.
Ah, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, und Kanada wäre doch dann auch Nordamerika, weil sie haben ja auch alle Kanadier rausgelassen.
Auch wild.
Ja, ja. Naja, was genau, ja. Weil, also, ja, aber dann, also weil da gab es halt mehrere Punkte, wo man sagen könnte, ah, man hätte eigentlich...
Fantasieregeln.
Ja, und das, also das ist auf jeden Fall spannend. Also wenn das Leute interessiert, die New York Times hat so eine Art Top 30 lebender Songwriter, also jetzt nicht Singer-Songwriter. Und die mussten sich natürlich auch irgendwie entscheiden. Jetzt gab es so ein paar Leute, über die man quasi gar nicht oder über die sie jetzt vermeintlich gar nicht diskutiert haben. Also zum Beispiel Taylor Swift, Bruce Springsteen,
Bob Dylan,
Stevie Wonder. Aber nehmen wir so ein Beispiel, auch wenn das jetzt sehr, ich sag mal, eklektisch ist. So, aber so, wenn man drüber nachdenkt, nur so für die letzten 20, 30 Jahre, hätte man Lenny Kravitz zum Beispiel reinpacken können, müssen, sollen. Ich finde ultra krass, Lady Gaga nicht drin zu haben.
Voll. Und ich glaube auch, was ich zumindest, also du meinst, du hast ja die Leute auch angeguckt, die sich darüber echauffiert haben. Das habe ich auch gemacht. Und obwohl ich in dem Genre gar nicht drin bin, aber man muss es dann schon sagen, da Metallica nicht mit drin zu haben, als so prägend für das Genre, finde ich halt auch krass.
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es halt... weil es halt nicht, also Metallica ist ja ein Kollektiv mit unterschiedlichen Leuten. Man kann ja, man müsste dann immer sagen, wer hat was geschrieben. Ne, so, sie haben ja primär eben nicht vor allem Bands drin. So, das kann man, glaube ich, so sagen. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich verstehe auch deren Argumentation, dass sie sagen, zum Beispiel, Billy Joel ist ein toller, lebender Songwriter. Aber die Musik, also es ist einmal so ein Satz, die Musik, die er gemacht hat, haben andere Leute vor ihm schon gut gemacht und auch nach ihm. Und das ist toll, das will man, also auch deren Argumentation ist, man will das nicht so absprechen, aber man muss alles abbilden. Man hat eben nur 30 Plätze und deswegen musste eben zum Beispiel für Hip-Hop mussten Jay-Z und Kendrick Lamar rein, andere Leute nicht. Ich finde zum Beispiel crazy, dass Eminem nicht drin ist. Also auch von der Relevanz so her. Und ich weiß dann manchmal auch bei so manchen Leuten nicht, also ich will jetzt Jay-Z gar nicht geringschätzen, so, aber ich weiß gar nicht, wie viel ist da Team, ne, und ich verstehe dann zum Beispiel, dass Timbaland eher ein Producer ist, so, ich weiß auch nicht, wie viel Autorenschaft Justin Timberlake oder so ein Song hat, oder ich hätte zum Beispiel gesagt, dass in Summe Pharrell Williams ein unfassbar einflussreicher Songwriter so auch als Beispiel ist. Aber eben, wenn du das Problem hast, dass die Prämisse ist, dass du auf 30 rauskommen musst und du willst zum Beispiel nicht komplette Genre weglassen, ja, schwierig. Aber wenn du dich dann so zum Beispiel entscheidest, in einem bestimmten Bereich zu sagen, es ist Diane Warren zum Beispiel. Und ich glaube, es hinkt an unterschiedlichen Punkten. Jetzt sind wir quasi schon doch so halb eingestiegen. So. Aber daran sieht man jetzt so, dass ich dann immer wieder so irgendwo so reingehört habe, irgendwas geguckt habe, so, aha, und
ich glaube, man könnte halt auch, wenn du dir, also ich finde zum Beispiel, dass der ganze Bereich Jazz auch unterrepräsentiert ist, ne? Da sind ja auch krasse Sachen passiert, die man heute noch macht. Also bin ich mir unsicher, ob man da nicht hätte auch reingehen müssen. Aber egal, jetzt sind wir ins Thema. Ich habe noch einen Tipp für die Leute, was sie sich als Konzert online angucken könnten. Und zwar würde ich euch mal ans Herz legen, das aktuelle Konzert von Ray beim Montreux Jazz Festival anzugucken. Da hatte ich nämlich großen Spaß bei. Das war eine Art Center Stage, die sie aufgebaut haben. Sie hat sich mehrere Gäste reingeholt, also unter anderem Mark Ronson und auch hat zusammen mit Alicia Keys gespielt. Das fand ich auch richtig toll. Und das Konzert war, und das hatte sie selber so angekündigt, ein Konzert, was sie in der Form so noch nie gemacht haben, weil sie sich auch ein bisschen durch so eine Art musikalisches Erbe durchgespielt haben. Also sie hat sehr bewusst Songs genommen, die es halt auch, also sie hat wirklich gecovert. Sie hat Songs genommen, die entweder eine Geschichte auch mit Montreux hatten oder die halt in diesem Bereich Jazz, große Geste in irgendeiner Form eine Bedeutung hatten. Und das fand ich irgendwie cool. Also weil es so ein classy Vibe hatte. Es war eine große Band. Es hat total viel Spaß gemacht. Und es hat, also mir hat das sehr, sehr viel Freude gemacht, mir das anzugucken. Ehrlich gesagt auch ganz besonders, weil es nicht nur die Stücke von Ray waren, sondern ja, weil man eigentlich ein bisschen mit so einer Great American Showmaster-Geste, obwohl sie ja Britin ist, so durchgegangen ist und gesagt hat, ich zeige jetzt mal tolle Songs und spiele die mit einer tollen Band und es geht um die Musik und nicht nur um meine Songs, sondern um das Thema an sich und das hat mir irgendwie viel Spaß gemacht. Also deswegen guckt euch das mal an. Hast du es eigentlich auch gesehen?
Sie.
Ich fand es super.
Aber ich habe es noch nicht komplett gesehen. Also so, ich habe vor allem diese Alicia Keys-Ausschnitte gesehen und so weiter. Und ich finde es cooler. Für mich ist halt auch, aber ich verstehe hundertprozentig, was du daran gut findest, so ähnlich wie bei Olivia Dean auch. Und genau, es gibt da gar kein Aber. Ich finde das super, aber es sind eben, oder und es sind jetzt nicht meine Lieblingskünstlerinnen, einfach die beiden. Und ich verstehe das total. Ich muss auch noch immer komplett, aber das habe ich jetzt teilweise nicht geschafft, weil ich eben andere Sachen gehört habe, nochmal das komplette Sienna Spyro-Album hören. Das habe ich noch gar nicht geschafft. So. Also so richtig, richtig hören. So. Aber das werde ich jetzt in absehbarer Zeit schaffen. Und darauf freue ich mich auch schon. Ich habe morgen früh eine Autofahrt. Dann komme ich wieder zum Songwriting wieder. Aber so, da kann ich ein bisschen was hören und so. Ja. Nö, das wäre es auch von meiner Seite.
Empfehlung, der Song Pure. Muss ja mal textlich angucken. Finde ich schon ziemlich krass.
Oha.
Ja, finde ich sehr gut gemacht. Die ist 20, die Frau.
20, die Frau.
Kleine Mädchen.
Das war auch lustig. Also können wir ja gerade mal sagen, wir haben, als wir jetzt am Wochenende mit mehreren Leuten quasi Covermusik gemacht haben, waren ein paar Sachen dabei, die für uns noch auch relativ neu waren. Und die waren auch irgendwie schön, auch so ein paar Klassiker, ne? Aber so, ich wollte nur einmal grundsätzlich sagen, dass ich so True Colors einen guten Song finde.
Voll. Absolut. You've Got a Friend. Es kann man nichts gegen sagen.
Ja, voll. Also so.
Und auch, also wir sprachen über Alicia Keys, den haben wir dann relativ spontan so gemacht. Dieses If I Ain't Got You ist auch immer noch einfach ein geiler Track. Ist einfach sehr, sehr schön.
Ja. Okay, dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik. Und zwar zum
Snack der Woche. Was ist dein Snack der Woche?
Ich sage jetzt mal so, ich wurde schlussendlich doch überzeugt. Mir wurde jetzt über Jahre das Heineken 0,0 alkoholfreie Bier so untergejubelt. Und ich habe das Gefühl, vielleicht haben sie es auch verbessert, weil es war nicht mein Top alkoholfreies Bier. Aber jetzt, nachdem ich es 1 Million Mal wieder so in so Podcast-Werbung und so gehört habe, habe ich es nochmal ausprobiert und finde es gut. Also das kann ich so, finde ich, für den Sommer gut. Ich habe in unserem Umfeld das Gefühl, dass ganz oft alkoholfreies Radler dann getrunken wird, weil man dann gar nicht so kommt, es 1:1 mit Bier zu vergleichen. Und das Heineken 0,0 finde ich ganz gut. Was mich ein bisschen irritiert, dass es aus meiner Sicht, von meinem Geschmackssinn her, so eine Art leichten bananigen Geschmack hat. Aber ich ja, kann sagen, irgendwie, ich trinke es jetzt gerade und es ist gut.
Ich habe einen Eistipp für euch. Es gibt von Ben & Jerry's, also ich finde, wenn man Ben & Jerry's Eis isst, dann hat man ja in der Regel diese Becher und die sind dann halt auch schnell ganz schön viel, das ist sehr mächtig. Und sind wir ehrlich, wenn man sich so einen Becher rausholt, dann isst man meistens von dem Becher dann doch am Ende mehr, als man möchte. Möchte man eine menschenwürdige Portion Cookies und Cookie Dough oder wie das dann heißt, irgendwie essen, gibt es von Ben & Jerry's so eine Art Sandwich-Eis. Also das gibt es nicht da, wo es halt diese ganzen Bottiche gibt, sondern wo man sich ein Eis für unterwegs so mitnehmen kann. Und das ist, glaube ich, so Cookie Dough-mäßig, aber halt in so Sandwich-Keksen so reingepackt. Und das finde ich, damit macht man mich happy. Davon habe ich auch noch welche in der Tiefkühlabteilung.
Kurze Frage, weil 93 Grüße gehen raus. Hatten jetzt neulich eine ganz kontroverse Eisfolge,
Wie macht man denn eine kontroverse Eisfolge?
Ja, yeah, weil genau, man denkt nämlich dann immer so, da war plötzlich zwischen Axel und Basti so, dass der Basti kurz davor war, komplett abzubrechen.
Okay.
Zu sagen, nee,
das. Erzähl, was ist denn so schlimm gewesen?
Nee, ich glaube zum Beispiel, alle fanden Cornetto Buttermilk Fresh, glaube ich, außer Axel, fanden das, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Und ich finde das ja auch
gut. Du findest das gut, ne? Ja. Mich interessiert das Eis auch gar nicht.
Ja, aber dann, ich glaube. Sagen wir mal, also wir machen kurz zum Abschluss von dir so aus der Hüfte raus eine kurze Gewichtung nur von Eissandwichen. Also, du musst gucken, du hast einmal Domino.
Nee.
Ja, du hast eine Gewichtung.
Ja.
Hör dir kurz die Kandidaten an. Du hast Domino, dann hast du den berühmten Happen. Kennst du Happen?
Ja.
Okay, also so. Also Domino, beschreib mal Domino.
Domino ist Vanilleeis in Waffeln und dann die andere Hälfte des Vanilleeises ist mit Schokolade ummantelt, wie halt wie ein Dominostein sieht's aus.
Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. dann fürs beschreib mal Happen.
Happen ist auch so ein Balken Eis in zwei Waffeln, aber es ist Erdbeer, Vanille und Schokoladeneis.
Genau, also man spricht von der Fürst-Pückler-Mischung.
Warum eigentlich Fürst-Pückler? Was hat Fürst-Pückler gemacht?
Hör 93, muss okay. Da auf Fan für sein.
Okay.
Sind wir ja.
Ja.
Genau, dann haben wir dieses, dann haben wir das Cookie Dough Sandwich, dann haben wir das Oreo-Eis Sandwich und gibt es noch irgendeine Art von anderem Eis-Sandwich? Es gibt theoretisch noch Nacho, das war mit dabei, das kannte Bastian noch, das wie so ein Taco oder Nacho mit Vanille ist an der einen Seite wie so ein Schoko gedippt und mit Karamell drüber, fand ich eigentlich ganz gut.
Das kenne ich nicht.
Aber
soll ich das ranken?
Ja, rank mal.
Also auf Platz 1 kommt das Oreo-Eis, auf Platz 2 kommt Ben & Jerry Sandwich, auf Platz 3 kommt Domino, auf Platz 4 kommt Fürst-Pückler.
Weil Fürst-Pückler, diese schmecken nicht wirklich gut, diese drei Eissorten, ne? In dem Fürst-Pückler-Ding, ne?
Nee, das schmeckt wirklich wie gefärbte Discounter-Pampe. Das hat für mich mit Eis sehr wenig zu tun. Und auch die Waffel ist irgendwie ehrenlos.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch das. Das hat sie, kam da auch in dem Podcast so ein bisschen durch. Ansonsten, genau, gab es Unterschiede. Ich glaube, mehrere Leute fanden Eiskonfekt ziemlich gut.
Du hast doch mal, warte mal, mir fällt nämlich noch was ein. Du hattest doch auch mal Meerschweinchen, oder? Kannst du dich noch daran erinnern, dass man so für Nagetiere gibt es ja auch so mini kleine Waffeln, weißt du, so ganz dünne, so Snacks.
Ja, kenne ich nicht.
Mein Hamster hatte das. Und an diese Waffeln, an diese Nagetierwaffeln, erinnert mich die Waffel von Fürst Puckler von Happen.
Okay, I see. Also, aber, also nee, die haben auf jeden Fall bei Eissachen, da ist ja auch manchmal so das Ding, zum Beispiel, ob du was jetzt als Kind bewertest oder als Erwachsener zum Beispiel. Da hat Enzo hat sich auch so geäußert, dass er zum Beispiel, dass für ihn, er fand halt Capri immer gut, das hat früher irgendwie 50 Pfennig gekostet, meinte er. Und dafür, das konnte man sich halt jeden Tag eins kaufen. Er fand das eigentlich gar nicht so geil, aber er hat das halt so viel gegessen, weil er, sonst hätte er jetzt sparen müssen, um nur
alles. Für ein Magnum.
Ja, und Magnum ist, glaube ich, insgesamt bei den Leuten nicht so hoch gekommen. Einen Punkt, den Basti auch angesprochen hat, den konnte ich gut nachvollziehen, das ist, dass wenn ein Magnum super doll gefroren ist, dass es passieren kann, dass du so reinbeißt und das halbe, die quasi halbe Schokobeschichtung bricht in großen Flächen ab. Und das finde ich auch nicht gut.
Wir sind jetzt bei den wahren Problemen angekommen, auf jeden Fall.
Ja, also so, mich hat das nur kurz interessiert, es wäre jetzt halt eine krass in der Kontroverse gewesen, wenn du Happen total gut gefunden
hättest. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Nee. Aber also auch dass es muss ja Leute geben, die das essen, sonst wäre das ja eingestellt worden.
Ja.
Das also muss man ja auch sagen, wer sind die Leute, die Happen essen?
Ich kann auf jeden Fall aber auch sagen, das stimmt ein bisschen, was man so gemerkt hat. Ich finde jetzt viele Eis, die ich früher gar nicht so gut fand, finde ich jetzt quasi besser, weil als Kind hatte ich, glaube ich, immer Angst, dass es nicht oft genug Eis gibt. Und dann wollte man auch großes oder tolles Eis. Man hatte immer Angst, das Gefühl, dass man es. Und jetzt muss man eigentlich sagen, dass zum Beispiel so normale Eise wie. Also hatten wir schon öfters mal mit Kaktuseis, ist irgendwie eigentlich ganz geil. Da hat Basti auch gesagt, das stimmt, dass es mal nur diese Kaktuseisspitzen in so einem Behälter gab. Das ist eigentlich killer, dass man jedes Mal wieder so eine Spitze quasi hat. Aber sonst, ich finde auch wirklich, dass so normales Minimilk oder so aber eben, das ist so ein kleines Milcheis, das ist so, das ist aber eigentlich geil.
Ich mochte Bum Bum immer gerne, weil das so, so schön künstlich geschmeckt hat. Das fand ich irgendwie geil. Das war dieses, diese rote Beschichtung, weiß man ja gar nicht, wonach die geschmeckt hat. Aber am lustigsten fand ich immer dann dieses gefrorene Kaugummi, was dann halt gebröselt ist und dann immer mehr im Mund wurde, weil einfach irgendwie dieser Kaugummi-Stiel ist, weil irgendwie totaler Quatsch. Aber als Kind hat man sich richtig darüber gefreut.
Ja, das war ein echter Selling Point. Das ist so. Ich muss sagen, eins der wenigen Eise, die schlechter geworden sind, wenn man älter wird, ist, glaube ich, Calippo. Das finde ich einfach nicht mehr so geil.
Würde ich dir zustimmen. Und damit können wir es, glaube ich, abschließen. Wir freuen uns auf die nächsten Konzerte mit euch. Guckt in die Shownotes rein, da findet ihr wie immer unsere Playlist mit unseren Songtipps, der dürft ihr gerne folgen. Aber eben auch unsere Website, wo dann alle weiteren Termine und so weiter sind. Und sagt uns doch mal, was eure Lieblingseise sind für diesen Sommer. Vielleicht haben wir irgendeinen Tipp übersehen, den wir die nächsten Wochen noch unbedingt auschecken sollten.
Und mich würde interessieren, Nocker oder Nocker-Chock?
Gute Frage. Ich musste da auch drüber nachdenken. Ehrlich gesagt, gar keins von beiden.
Obwohl du Schokolade und Vanille gerne?
Ja, aber irgendwie haut mich das nicht um. Als Kind hätte ich gesagt Nougat-Schock, weil da halt noch mehr Schokolade drin ist. Jetzt wüsste ich gar nicht mehr so dringend, ob ich das jetzt noch so brauche.
Ja, das ist das, was ich meine. Das sind die vermeintlich einfachen Fragen, wo man am Ende bei einer fast philosophischen Dimension so rauskommt.
Gut, finde ich, Split. Das ist dieses Maracuja mit Vanille drin.
Ja, genau. Das mochte ich gerne. Das ist zum Beispiel auch, finde ich, ein Eis, das ich auch richtig super finde, was so eine Art Schattendasein fristet, weil Langnese quasi ständig heißere, geilere, fancyere Eise entwickelt. Das ist einfach ein sehr solides Eis, oder?
Ein super solides Eis. Und was halt auch immer ungeschlagen war, ist Eis in anderen Ländern als Deutschland im Urlaub. Das als Kind. Das war immer krass, weil man immer vor so einer bunten Eiskarte stand und das spannend fand, dass es so Sorten gibt, die es in Deutschland nicht gibt. Am Ende sind sie ja doch ein bisschen klein, aber als Kind schnallt man das nicht und findet das krass. Und dann darf man ja im Urlaub meistens auch jeden Tag ein Eis essen. Das heißt, du stehst jeden Tag vor dieser Karte und überlegst, was du heute isst. Und dann hast du dir eins ausgesucht und dann steht da, wie viele Peseten das kostet. Und dann bist du enttäuscht, wenn das dieser eine Spar in Cala Ratjada nicht hat und dann musst du zum nächsten gehen und der hätte aber 1000 Peseten gekostet, aber was weiß ich.
Und auch zum Abschluss kann man einfach nur sagen, Ed von Schleck ist ein granatenstarker Name. Und es ist auch so ein Feature-Eis, du brauchst dieses Ding, dann brauchst du noch so einen extra Stab, der dann ranmontiert werden muss.
Ja, sofort verstanden, wie das so geht, ne? Dass man so Action braucht.
Da muss man das erst in der Hand, kommt nicht sofort raus, muss in der Hand das leicht anwärmen.
Und es hat immer gequietscht auch irgendwann.
Genau, bis es raus hat. Und Eisnamen sind eben, wären dann eh nochmal so ein Thema für sich.
Auch gut. Ja, vielleicht im nächsten neben Eisentwickler. Damit belassen wir es für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schreibt uns euer Lieblingseis. Bis dann. Ciao.